später auf der Seite 1669 mit diesem längeren, erstmal wollte ich noch was sagen zum letzten Mal, weil es aus Ihren Reihen nochmal eine Frage kam, da ging es ja um den langen Text zu Wagner, wo man sagen muss, er stimmt, wie es beschreibt und dass es bei mir so geklungen hat, als würde ich in dem Fall, hat er diesen Absatz auf der Seite 167 in der Mitte über die Frauen, dass er hier nicht über die Frauen überhaupt redet, das ist nochmal ein Punkt für ihn ja auch sonst so, sondern hier geht es jetzt wirklich um die von Wagner eben eingewickelten, oder um das so auszudrücken, und manipulierten Leute. Wir haben dann ja weiter gelesen, die deutsche Philosophie des Geistes, wo er an den lobt und darüber begeistert ist, dass sie ihn die Griechen wiederentdeckt haben. Das steht ja auch bei Hegel. Hegel sagt, wenn wir zu den Griechen kommen, dann wird uns ganz wohl, denn die hätten sich wohl gefühlt in der Welt. Das stimmt ja auch zum großen Teil, obwohl man schon noch ergänzen muss. Es gibt ja schließlich noch die Tragödie und es gibt eine Reihe von auch sehr dunklen Dingen dann nochmal auch in den verschiedenen Religionen. Bei den Philosophen ist es ein bisschen anders, aber sonst taucht da schon auch nochmal die Finsternis der Welt auf grundsätzlich. Reden die tatsächlich vom Kosmos und das heißt Schmuck und von den positiven Dingen, aber das ein bisschen ist das schon auch so der deutsche Blick darauf. Das kann man ja schon bei Hölderlin, ist es schon anders. Denn eben bei Goethe, Winckelmann hat man so den Eindruck, Griechenland, das ist nur weißer Marmor oder blauer Himmel. Und das ist es eben nicht, sondern da kommt schon noch einiges dazu, was dort auftaucht. Sodass ja gerade Hölderlin nochmal sagt, dieses ganze Maß und so ist ja der Versuch zu bewältigen, das ganze Chaos, das in uns steckt. In der Welt und in uns. Aber dieser Grundgedanke, das aufzunehmen, finde ich sehr gut. Und dann geht es daher jetzt weiter mit dem Text auf der Seite 169, der griechische Leib. Einer meiner Hörer in St. Georgen hat mir so ein Büchlein gebracht, wo er so Gedanken von sich niedergeschrieben hat. Und da will ich einfach nur einen Gedanken daraus nehmen, da muss ich auch noch mit ihm reden. Ein höchster Mensch, ein vollkommener Mensch wäre idealerweise nur Geist. Ohne den irdischen automatischen Körper, ohne das organische Leben, ohne die Materie. Das denken viele. Und das stimmt nicht, behaupte ich. Denn wir sind nicht ein Engel in einem irdischen Körper, sondern wir sind genau diese, als Mikrokosmos, diese Mitte der Welt, wo wir Geist-Leibwesen sind. Man kann auch nicht mal sagen Leib und Seele, weil Leib heißt der beseelte Körper. Also müsste dann tatsächlich schon sagen, Geist, Leib. Und weil Seele ja nicht unbedingt Geist sein muss, sondern die Tierseele, die Pflanzenseele, ist eben nur ein Lebensprinzip. Deswegen muss man, wenn man über Leib redet und griechische Leib auch immer nochmal zurückfragen, was meinst du jetzt? Meinst du von Platon her, die Seele, das ist der Mensch, im Alkibiades Major? Oder meinst du mit Aristoteles, Seele als Prinzip, als Formprinzip? Des menschlichen Wesens. Wenn ich das so entwerfe wie Plato oder Descartes, dass ich da zwei Substanzen habe, die irgendwie da miteinander verkoppelt werden müssen, dann ist natürlich schon die Ausweglosigkeit formuliert. Denn aristotelisch handelt es sich nicht um zwei Substanzen, also nicht um zwei Ventia quae, müsste man sagen. Ventia quae sind Seiende, die sind. Ergänzend ist hier Sund, okay. Sondern bei den Prinzipien muss man sagen, das sind Ensia Quibus. Also Seiende, durch die etwas ist. Die sind selber gar keine Seiende, sind keine fertigen Substanzen, so wie Descartes, der dann sagt, da gibt es eine Denksubstanz in uns und dann gibt es eine ausgedehnte Substanz. Und dann ist die Frage, wie können die überhaupt miteinander eine Art Einheit bilden? Wenn ich aber sage, es handelt sich hier um Seien, durch die etwas ist, durch deren Verflechtung und Aufbau, die für sich selber gar nicht sind, sondern die im Konstitutiva eine Seien sind, dann bin ich in einer anderen Welt. Das Problem, das bei mir auftaucht, wenn man das sagt, und das war ja auch dann der Schock, die Wiederentdeckung des Aristoteles dann im 12. und 13. Jahrhundert, dass eben dann die Frage ist, gibt es dann eine Unsterblichkeit der Seele? Denn wenn das nur ein Ens quo ist, zerfällt, wieso soll sich dann die Seele erhalten? Also deswegen, das,
irgendwie denke ich, also jetzt die Seele dann doch noch nicht bloß als ein Ensko, sondern auch nochmal als ein Ensquot. Das war dann das Problem, das anstand, und deswegen hat man sich da zuerst gar nicht herangetraut. Und die Schule eben um Albertus Magnus, die haben das eben gesagt, das probieren wir. Das müssen wir irgendwie versuchen, das mit der Schöpfung zusammenzubringen und mit der Unsterblichkeit des einzelnen Menschen. Bei Aristoteles gibt es nur den einen Geist, der durch die Tür zu uns hereinkommt und im Tod wieder in diese Geistwelt zurückkehrt. Sodass die dann nur also die Unsterblichkeit einer Seele haben. Und da haben dann, gibt es auch von Thomas und Exeter noch ein Buch, wo er schreibt, nein, jede einzelne Seele ist also endgültig, ist das ausgemacht. Also das müsste man mit dazu sagen, aber das festgehalten und eben Leib gesagt statt Körper, das nimmt es dann eben noch einmal auf und das wäre dann zu vertreten und als die griechische Leib und die griechische Seele blühte und nicht etwa in Zuständen krankhafter Überschwänglichkeit oder Tollheit, da ist eben Daseinsverklärung, das kann man dann tatsächlich sagen. Hier ist ein Maßstab gegeben, von dem alles, was seitdem wuchs, als zu kurz ist. Dahinter steht eben tatsächlich halt die Leibfeindlichkeit des 19. Jahrhunderts unter den Christen und nochmal stärker bei den evangelischen Christen natürlich. Die Katholiken waren immer halbe Heiden, da ist das einfach anders vom Entwurf her. Aber nicht in der Absage und in dieser schroffen Wegnahme des evangelischen der evangelischen Anthropologie, wo die Erbsünde eben stärker durchschlägt und dann nichts bleibt und deswegen treibt ihn das ja so um. Man spreche nur das Wort Dionysos aus, vor dem dessen neueren Namen und Dingen, vor Goethe etwa oder vor Beethoven oder vor Shakespeare oder vor Raphael und auf einmal fühlen wir unsere besten Dinge gerichtet. Das ist eben das Besondere in seinem Ding, deswegen ja dieser Schluss dann, das ist ein Buch Christus oder Dionysos, darauf läuft es eigentlich zu. Christus sieht er als den, wo er, den hat er selber sehr geschätzt und geliebt, das hat er immer wieder gesagt. Aber diese Spannung, die Liebe zum Leiden, die, das Nein zum Leben, vor allen Dingen das Nein zur Sexualität als gesteigerten und intensivsten Leben, das ist also christliches Erbe. Man sitzt dort. Während Dionysos Ja sagt zu allem und jedem, zum Guten wie zum Bösen, zum Schmerz und zur Lust, da wird nicht geteilt. Man sagt, was, Christen gibt es eine Teilung, ein Teil wird verworfen oder herausgenommen. Das war seine Erfahrung von Christentum. Und wie sie aber vielen Christen begegnet, wie eben bei dem Text, den ich eben nochmal verlesen habe. Dass das hineinkommt, dass er sagt, das kann nicht sein, sondern ich muss dieses Ja im Ganzen sprechen. Hat man mich verstanden? Es ist kein Zweifel, dass die Griechen die letzten Geheimnisse vom Schicksal der Seele und alles, was über Erziehung und Läuterung, vor allem über die unverrückbare Rangordnung und Wertungleichheit von Mensch und Mensch wussten, sich aus der dionysischen Erfahrung zu deuten suchten. Rangordnung und Wertungleich von Mensch zu Mensch. Auch da wieder nur eine Erinnerung, was wir eigentlich immer schon mal angesprochen haben. Tatsächlich muss ich einen Unterschied machen zwischen Wert und Würde. Wert ist tatsächlich ein Begriff, der in die Ökonomie gehört, in die Tauschgerechtigkeit. Und Wert heißt immer mehr oder weniger Wert als etwas anderes. Und das nur mal kurz in Erinnerung zu rufen, ich behaupte, jeder Mensch hat zwei Werte. Einmal einen Nutzwert. Das beginnt mit dem Material, den dann die Leute bei der Transplantation ja herausholen und nochmal wieder verwerten. Das wäre das eine. Der beginnt also beim Material und reicht bis zu unseren Fähigkeiten und Gelernten, wonach dann auch unser Platz dann in der Ökonomie ist, was man dann für einen Beruf hat, was man dafür bezahlt bekommt oder so, schlägt sich ja der Wert nieder, dass der hineingehört. Und dann gibt es das, was Thomas von Aquin den menschlichen Wert nennen. Er sagt, moralisch gut, da das ist der Wert, den man hat als Mensch. Also kein Nutzwert, sondern schlechterdings wertvoll. Man ist ein richtiger Mensch. Nicht, was man kann und wert ist in seinem Beruf oder in sonstigen Möglichkeiten, sondern als Mensch. Und da sagt er, das ist der gute Wille. Sagt er genauso wie Kant. Kant sagt, es gibt nur eins, was in der Welt ohne alle Frage gut ist, und das ist der gute Wille. Und genau das steht auch bei Thomas. Dass der gute Wille den Wert des Menschen ausmacht. Also Wert ist immer ein Vergleichsbegriff. Und da kommt jetzt dazu dann die Würde. Und da sagt Kant, das ist unendlicher Wert. Und diese Würde kommt dem Menschen zu. Da kann man jetzt wieder auch fragen, woher wird das jetzt so deutlich gesehen bei den Griechen? Da hätte ich wieder meine Rückfrage. Ich behaupte, dass diese Würde kommt, mit Kant gesagt, von der Erfahrung des kategorischen Imperativs. Ich werde einer unbedingten Forderung gewürdigt. Die ist schlechterdings unbedingt. Das heißt, sie unterwirft sich nicht der Lebenserhaltung. Man könnte es auch so formulieren, die Würde des Menschen besteht darin, dass für ihn nicht das Leben das Höchste ist. Mit diesem berühmten Schiller-Satz, das Leben ist der Güterhöchstes nicht, der Übelgrößtes aber ist die Schuld. Schluss von dem Wort von Messina. Und woran Heinrich Heine dann darauf sagt, nein, das Leben ist das Höchste und der Tod ist das Schlimmste. In Le Grand sagte das, im Buch Le Grand. Und das ist nicht wahr. Sonst ist der Rang des Menschen, dass er sein Leben einsetzen kann für etwas oder jemand. Deswegen ich auch meine, dass eben bei der Kardinaltugend die Tapferkeit die menschlichste Tugend ist. Das kein Engel kann tapfer sein, weil er nicht sterben kann. Und kein griechischer Gott kann tapfer sein. Für jemanden sterben, das können nur Menschen. Und der Gott der Bibel, der Christ. Ich wollte das sehen gehört. Das ist nochmal eine eigene Seite, die da auftaucht. Also es ist wichtig und richtig, dass er hier diese dionysischen Erfahrungen anspricht, das Ja zum Ganzen und Allem, das ist richtig. Und man müsste nur zeigen, dass das tatsächlich auch gilt nochmal für die biblische Anthropologie und die biblische Theologie gegen seine Kritik. Das wäre dann der Punkt, den man noch extra aufnehmen müsste. Und deswegen ist also die Tiefe noch nicht die ganze Tiefe. Den griechischen Blick. Und meiner Sicht der Dinge nach hängt das damit zusammen, dass sie halt nicht Schöpfung kannten. Denn diese völlig ungenötigte, diese freieste, wie Duns Scotus sagt, freieste Freigebigkeit, das ist das Besondere. Die Griechen haben es bei Plotin geschafft zu sagen, dass absolut, das Gute ist Diffusivum sui, das strömt von sich aus. Das ist dort aber ein Naturgesetz dort, ein Naturgeschehen. Das Licht verbreitet sich, der Klang verbreitet sich, das Wasser verbreitet sich. Das Entscheidende ist, dass es nicht bloß Freigebigkeit ist, sondern, wie Duns Scotus deswegen extra dazu sagt, freie Freigebigkeit. Gott wäre nach biblischem Verständnis kein bisschen weniger Gott, wenn er nicht geschaffen hätte. Und das ist der entscheidende Punkt, der dorthin gehört. Und wenn ich dann diese freie Freigebigkeit hätte, diese unausdenkbaren Gedanken, dass der in sich glückliche, weil drei Personale Gott anderen gönnen will, dieses Glück der Liebe, so sagt das Duns Scotus, quer wohl kontingent ist, weil er Mitliebende will. Diese Dimension ist ihnen verschlossen geblieben. Also, dass man das wirklich nochmal mitsehen muss, dass sie innerhalb dessen so weit kommen, wie sie nur kommen, das ist schon wahr, aber eben mit diesem Zug mit drin. Dass das die Gelehrten nicht sehen, das ist dann wieder richtig. Nicht? Da ist das zudringliche Gelehrtenaugen werden niemals etwas in diesen Dingen sehen, so viel Gelehrsamkeit auch im Dienst jener Ausgrabung noch verwendet werden muss. Das geht nicht und auch nicht der edle Eifer des Altertums, Goethe und Winckelmann, sondern hier muss eine neue Dimension nochmal dazu, aber ähnlich die, von der er da jetzt hier leider nicht weiß oder keinen Zugang gefunden hat, dass es hier eine höhere Bejahung nochmal gibt.
bis dorthin, dass ich wüsste nicht, oder wüsste jemand von Ihnen, dass das irgendwo bei den Griechen vorkommt, also dieser Gedanke, ich möchte es nicht besser haben als der, den ich liebe. Das wüsste ich nicht, dass es dort gibt. Also es treten Leute füreinander ein, klar, also die Iphigenie zum Beispiel oder die Frau von dem Admetos, die dann da in die Unterwelt geht, weil seine alten Eltern nicht für ihn sterben wollen, wo sie das tut, das schon, aber dass jemand sagt, ich will leiden, weil du leidest und will das mitteilen, das kenne ich nicht. Aber das ist ein ganz wichtiger Gedanke innerhalb dann der christlichen Tradition. Und das kommt jetzt das erste Mal vor, das ist, ich meine, das war 9. oder 10. Jahrhundert, bei Heran von Bildonia, der ein kleines Epos geschrieben hat, das heißt die getreue Gattin. Und das ist also ein Ritter und seine Frau, und der Ritter verliert bei einem Turnier ein Auge und sagt, er kann jetzt nicht mehr zurück zu seiner schönen Frau kehren, weil da gehört er jetzt nicht mehr hin. Und dann nimmt die Frau eine Schere und sticht sich ein Auge aus und schreibt den Brief, jetzt passen wir wieder zusammen. Ich meine, das soll man nicht gleich nachmachen, aber muss man überlegen, was da eigentlich jetzt drin steckt, nicht in so einer Geschichte. Und dasselbe haben sie dann, das spreche ich immer an nochmal, wenn sie dann Victoria nehmen, diesen Roman von Knut Hamsun. Ein junges Paar und einer von beiden, ich nehme an, wieder er, ich habe es aber nicht mehr so genau in Erinnerung, hat die Blattern und bleibt dann verunstaltet. Und dann dieselbe Geschichte. Sagt dann, Schluss mit uns, uns geht nicht, und dass dann der andere Teil sich wie Triol ins Gesicht gießt und sagt, wir passen jetzt wieder zusammen. Also diese Dimension, dieses Ernstnehmen von Zueinandergehören und gemeinsam sein, wissen das, wo andere Leute sagen würden, das ist ja pervers. Und sagen würden, das bis dorthin Liebe reichen. Das wüsste ich nicht, wo das bei den Griechen steht. Aber Meister Eckhart erzählt in einer Predigt diese Bildonie-Geschichte im Blick auf die Menschwerdung der zweiten Person der Gottheit. Und sagt, so wie das dort die getreue Gattin macht, so hat es Gott gemacht, indem er unseren Tod teilen will. In einer seiner Predigten. Er nennt ihn nicht, er sagt, ein Märlein wurde da erzählt. Aber ist klar, er erzählt Heran von Bildonie, die getreue Gattin. Also das muss man mitsehen, dass das bis in diese Dimensionen hineinreicht. Ich sage das nicht, weil ich Ihnen was vorwerfen will, sondern ich finde es einfach traurig, dass Ihnen das verschlossen geblieben ist. Und dass niemand hat vermitteln können, diese Dimension. Warten und sich vorbereiten, das Aufspringen neuer Quellen, abwartender Tag, in der Einsamkeit sich auf fremde Gesichter und Stimmen vorbereiten, vom Jahrmarkt, Staub und Lärm dieser Zeit seine Seele immer reiner waschen, alles Christliche durch ein Überchristliches überwinden und nicht nur von sich abtun. Aber was soll das eben sein dann, nicht? Das Überchristliche. Denn die christliche Lehre war die Gegenlehre gegen die dionysische, den Süden in sich immer wieder entdecken und einen hellen, glänzenden, geheimnisvollen Himmel des Südens über sich aufspannen. Das ist eben nicht alles. Sondern, dass man eben darauf verzichten kann, wie das also dann bei Paulus zu lesen ist, über eben Christus, der eben tatsächlich gesagt hat, ich entäußere mich, und von dort her kommt ja dann der Ausdruck bei Hegel hinein und so, ich entäußere mich und nehme das weg. Und das ist ja dann der Grundgedanke auch bei Balthasar, zu sagen, diese Entäußerung, die Balthasar dann schon in der Trinität sehen will. Da gibt es eigentlich schon eine Entäußerung, das kann man da diskutieren, in Vorlesungen werden wir das ja auch machen. Man guckt, was heißt das, aber dass der Vater sich eben entäußert in den Sohn und den Geist, und wo er das da schon so dramatisiert, während wieder andere sagen würden, eben auch Rama, das ist übertrieben. Das kann ich nicht. Die Kenosis heißt das ja, die Entleerung, Selbstentleerung, die kann ich nicht schon in die Trinität legen. Das ist weiter so ein Unterschied zu Rama. Mal gucken müssen. Also so toll das ist mit der südlichen Gesundheit und im Himmel, es ist noch nicht das Tiefste. Und das finde ich, dass das unsere Sprache beinhaltet, indem nämlich Leute, die sich lieben,
sagen können, ich mag dich leiden.
Mein Memoir weniger.
So ist es. Aber wo genau hier diese Dimension auftaucht, da kann man leicht von außen sagen, Algophilie. Oder so. Und hat nicht begriffen,
dass das damit hineingehören würde.
Also Schritt für Schritt umfänglicher werden, ja, oder vielleicht eben weniger werden. Der Täufer würde das sagen, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Das Griechische war die erste große Bindung und Synthese alles Morgenländischen und eben damit der Anfang der europäischen Seele, kann man ein bisschen vielleicht etwas absprechen, aber kann man zustimmen, aber das ist es eben noch nicht. Ost und West zusammen sind immer noch irdisch und nicht göttlich. Nicht, das ist nichts zu wollen, dass das hineinkommt. Etwas, ja, zum nächsten Satz sage ich nichts, was soll man da sagen? Man kann sagen, allgemein regiert also immer die Mittelmäßigkeit eigentlich. Andererseits, wenn ich mir angucke, also ich würde Hegel nicht einen mittelmäßigen Philosophen nennen. Jetzt so was ist schnell gesagt, also heute regieren die Philosophie die Mittelmäßigen.
Geht das nur für den akademischen Betrieb?
Eben, dafür könnte man es tatsächlich sagen, das ist richtig. Also als ich hier studiere, hier sagt der Fünkling immer, in der Uni gibt es eigentlich keine vernünftige Philosophie, wir sollten Romane lesen. Also das sei das, was eigentlich dort hingehören müsse. Lesen die Strudelhofstiege oder man müsste Mann ohne Eigenschaften lesen oder so, das ersetze die philosophischen Vorlesungen. Das wäre vielleicht was dran.
Ich meine, die Strudelhofstiege durchaus. Ich habe sie gelesen. Also das ist schon ein.
Finde ich auch.
Ich würde sagen, das setzt sehr viele akademische Vorlesungen.
Ja, das stimmt auch zu.
Weil der Tote ja im Prinzip ist ein Mischmarsch aus Historiker, Psychologe, Literat und sonst was. Es ist wirklich auch mal gut 1000 Zeit laufen, so ist es nur mal lesen zu uns.
Okay, also lass mal so stehen. Sehr schön, dann der nächste Satz, das Spiel geht dann schon auf das nächste Semester, wenn es weitergeht dann. Es ist nichts seit Pascal passiert, die deutschen Philosophen kommen gegen ihn nicht in Betracht. Das hat er wiederholt gesagt, dass das der einzige Christ war eigentlich und vom Christentum nochmal verdorben obendrein auch natürlich, weil er eben nicht diesen weißen Marmor und der blauen Himmel hatte, ne? Sondern immer vom verlorenen Königtum gelebt hat. Aber das ist für mich ganz wichtig hinein. Und dann etwas bewegendlich ist dann der nächste Text natürlich. Eigentlich sollte ich einen Kreis von tiefen und zarten Menschen um mich haben, welche mich etwas vor mir selber beschützten und mich auch zu erheitern wüssten. Denn für einen, der solche Dinge denkt, wie ich sie denken muss, hier kann ich tatsächlich muss heißen und nicht soll, ist die Gefahr immer ganz in der Nähe, dass er sich selbst zerstört. Da gehört der Berg dann anzuknüpfen, diese Wort in einem Brief, wo er sagt, er sei jetzt so dran, dass er sich sehnt nach einem, der ihm alle seine Wahrheiten als unwahr zeigte. Mit diesem Satz schließen mindestens zwei so größere Nietzsche-Bücher, die bei mir im Regal stehen, wo dieses Briefwort am Schluss steht, das Ganze, dass er sich danach sehnte, wenn es das gäbe, dass jemand ihm seine Wahrheiten unwahr machte. Das nächste finde ich wieder sehr, ja klar, da muss man glaube ich nichts zu sagen, dass unsere bewussten Motive Oberflächenphänomene sind. Da stimme ich sofort zu. Ob dann wieder jetzt die Fortsetzung stimmt, das ist wieder die andere Sache. Wenn es da jetzt weitergeht, hinter ihnen steht der Kampf unserer Triebe und Zustände, der Kampf um die Gewalt. Das wäre wieder zu diskutieren. Ist es wirklich das Letzte oder müsste man nicht sagen, tatsächlich gibt es diese Kämpfe und diese Triebe in uns, aber nicht um die Gewalt, außer er verwendete das Wort Gewalt anders, nicht, dass er damit so die Naturgewalten meint oder an sich steckt, weil im Lateinischen jedenfalls heißt ja Gewalt Violentia, dann steckt das Verletzende drin. Manche setzen Macht und Gewalt gleich. Hannah Arendt bezieht Gewalt nur auf die Naturgewalten. Nimmt das so aus und sagt, da gibt es auf der anderen Seite eben, sonst nennt er es ja auch Macht, was eigentlich da liegt. Macht, so eigentlich sollte man sagen, Macht ist die Tatsache, dass andere durch das pure Dasein von jemand eingeschränkt sind. Also dadurch, dass sie angeblickt werden oder dass ich an einer Stelle stehe, kann sich nicht ein anderer hinstellen, der müsste mich erst wegschaffen von dort. Also Gewalt als Determination des anderen oder Einschränkung des anderen vor seiner Zustimmung. Und Gewalt würde ich nennen, Bestimmung des anderen gegen seinen Willen und gegen seine Zustimmung. Und heute gibt es dann Leute, die sagen, Gewalt ist eigentlich das Schlimme. Und daraus ist dann ja die Formel entstanden, dass man sagt, jeder Aufstand gegen, also die 68er zum Beispiel, jeder Aufstand ist immer schon gegen Gewalt, weil vorher schon Gewalt besteht. Gewalt ist einfach, dass es schon Institutionen gibt und Festlegungen gibt, an denen man nicht beteiligt war. Also die Studenten kommen, die haben in den damaligen Zeiten ja verlangt, dass man eigentlich jedes Semester wieder neu eine Prüfungsordnung miteinander durchdiskutiert, weil dies mit ihnen noch nicht geschehen war. Und wo wir Profs gesagt haben, das geht nicht, wir können nicht jedes Semester also da rumsitzen und es reicht, dass wir das einmal haben durchstehen müssen, dass man da immer wieder in allem loslegt. Die nannten das dann einfach schon Gewalt, dass da diese Ordnung vor ihnen lag. Und dann müsste man scharf unterscheiden zwischen Macht und Gewalt. Dass man sich selbst gegenüber ein Stück Gewalt antun muss, hängt damit zusammen, dass wir also mindestens zwei Seelen in der Brust haben. Das ist klar. Und nicht alle Leute lösen das dann so wie die Kölner, also man sagt, nicht richtig funktioniert, die sollen ja einfach leben und leben lassen. Also keine Gewalt gegen sich und dann hat man auch keine gegen andere. Und diesen zweiten Teil, das stimmt nicht, behaupte ich. Wenn ich mir gegenüber keine Gewalt anwende, dann geht es ja auf andere. Statt dieser schlichten Psychologie, die sagt, er gegen sich selbst gewalttätig ist, ist es auch gegen andere. So einfach geht es nicht. Man muss gucken, was heißt Gewalt gegen sich? Nicht gegen sich in seinem Subjekt, sondern gegen Dinge, die in einem sind. Das nächste, das gehört auch so zu diesen Sätzen, die mich ärgern. Ja. Die guten Leute sind alle schwach. Sie sind gut, weil sie nicht stark genug sind, böse zu sein. Sagt da also ein Häuptling. Und das ist halt so diese Grundbestimmung, dieser Missverständnis zu meinen, also das Böse sei stärker. Die ganze Kraft kommt vom Guten. Es gibt leider Gutheit als Bravheit. Und insofern ist das natürlich auch wieder ein ganzes Stück wahr, was er da schreibt. Also man kann sagen, ein Großteil von Verbrechen und Sünden geschehen deswegen nicht, weil die Leute zu ängstlich oder zu bequem sind. Das hat man es von den Ehebrüchen schon immer so gesagt. Also so viele unterbleiben aus einer Mischung von Bequemlichkeit und Ängstlichkeit. Und dann gehört natürlich etwas so am Ende hin, deswegen ist er auch bereit, immer der Räuber der Held, nicht? Dass der jetzt gegen was da loslegt. Aber grundsätzlich ist Gutsein eben nicht Schwachsein, sondern hat erstmal schon diesen Moment des Kampfes gegen sich selbst. Angesichts der Tatsache, dass die eigenen Bedürfnisse eine physische Wirklichkeit, wie ich immer sage, sind und die Bedürfnisse anderer eine moralische. Und der moralische Aspekt, der ist schwächer in der Regel bei uns als der physische. Man müsste erreichen, dass das sich umdreht. Also es gibt eine Gutheit aus Schwachheit, antworte ich. Aber es gibt eben auch eine Gutheit aus Stärke. Das ist ignatianische Grundbestimmung, heißt agere contra, also gut mit sich handeln. Das, was als erstes in einen aufsteigt, ist in der Regel nicht das, was richtig ist. Nur hier angesichts guter Leistungen oder toller Sachen von wem anders. Das sollte in uns Dankbarkeit und Freude aufsteigen. Das ist aber nicht das Erste in der Regel. Und deswegen sagt er, agere contra, nicht einfach dem so naiv folgen, sondern einen Schritt zurücktreten. Und dann müsste man sagen, ist tatsächlich auch die Kraft des Bösen und die Kraft des pervertierten Guten. Das Böse selber hat eigentlich keinen Kraft, das ist parasitär, aber es nimmt die Kraft des Guten auf. Aber Sie sollten sich rühren, wenn Sie da protestieren oder ergänzen wollen dazu. Vielleicht sagen Sie, nein, das müsste man auch noch bedenken. Aber ich sage es erstmal so. Also Stärke besteht gerade in dieser Durchklärung seiner selbst, so wie die Wahrheit sich erstmal darin zeigt, dass man sich selbst also gegenüber sieht, was man ist, und das haben die großen Demut genannt. Dass das hingehört, dass die Wahrheit unter sich selbst. Das wissen wir alle, dass gerade dieser Blick auf das Unbewusste natürlich sehr wichtig ist bei Nietzsche und einer der Gründe, auch warum wir ihn hier miteinander lesen. Und das kehrt ja hier jetzt wieder. Alle Bewegungen sind Zeichen eines inneren Geschehens. Und jedes innere Geschehen drückt sich aus in solchen Veränderungen der Formen. Das Denken ist noch nicht das innere Geschehen selbst, sondern allenfalls nur eine Zeichensprache für den Machtausgleich von Affekten. Gut, nicht? Die Frage ist, wie geht das bitte?
Also nochmal zum vorherigen. Wir haben heute, diese Aussage wird doch, weil es ein Zitat ist von diesem Naturkorrektor, wird doch wirklich eingeschränkt. Denn dieser Häuptling macht die Erfahrung, ich, Indianer, ich bin gut, und dann kommen die Kavalleristen, diese Blau, diese Weißen und sonst was, und ich bin gut, und die umwandeln mich, weil ich gut bin. Der macht eine ganz andere Erfahrung mit dem Gutsein. Sie sagen, so brav sein kann in die Richtung gehen.
Also,
muss nicht, aber das hat so eine Schlagseite, ich stelle nichts Böses, und dann plötzlich stellt sie einen Anspruch auf mein Land.
Ja.
Sozusagen, dann ist meine Gutheit wirklich sozusagen meine Gutheit eine Schwachheit gewesen.
So ist es.
Gemerkt, das ist aber seine Erfahrung.
Ja. Das ist seine Erfahrung.
Und die schränkt er hier ganz massiv ein. Weil der Nietzsche hier sagt, das sagt er. Ob der Nietzsche das übernimmt, weiß ich nicht.
Also ich meine...
Der Nietzsche hat natürlich so diese Schlagzeit in die Psychologie rein, der ist ja weiß er bloß weil. Aber ich finde trotzdem, dass dieser Häuptling sozusagen diese Nietzsche-Meinung ganz, ganz schwer einschränkt.
So sehen Sie es. Ich meine, dass ich zu oft in anderen Texten, wir hatten auch hier schon in dem Heft schon welche, aber ich denke sonst auch auf meiner solchen Nietzsche-Lektüre, dass das immer wieder vorkommt.
Ja, sicher, das ist mir schon klar, dass das bei ihm, aber vielleicht geht es auch.
Es könnte bei dem Indianer, so wie Sie sagen, ja, das finde ich eine gute Ergänzung, dass das da mit drin steckt. Aber ich meine, er hat ja auch recht, da habe ich ja gar nicht widersprochen, dass das eben auch bei uns gilt.
Ja, sicher, aber so wie ich es lese, würde ich sagen, der Nietzsche hat hier eine schöne Formulierung gefunden, also das gefällt mir, diese gute Schwachheit,
ist so gut.
Nicht? Und dann sagt er vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein schlechtes Gewissen ist, oder sagt er, ach so, das stammt gar nicht von mir. Ja. Das sagt der Häuptling.
Ja, wenn er das weiß, ist doch schön. Und man freut sich doch, wenn man Zitate findet.
Ja, das dagegen nichts daran würde ich im Nachhinein, der Häuptling schwächt es doch ab. Für mich als Leser.
Für Sie?
Ja, nicht als Leser.
Ja. Also ich sehe es nicht als Abschwächung persönlich, aber das ist ja wurscht. Also kann man beides lesen. Ich meine, er macht auf was aufmerksam, was tatsächlich stimmt, und zwar bei uns auch, dass auch wir selber, also von mir kann ich das auch sagen, dass man verschiedenes Böses unterlässt, weil man es dann doch zu riskant findet oder dass man erwischt werden könnte oder was weiß ich, was so alles mitspielt, sodass man in vielem einfach Glück gehabt hat auch.
Ja, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute.
Ja, gegen den Satz bin ich ganz massiv.
Ja, wie ist der Satz hier mit dem hier eingefallen?
Ach so.
Weil er sagt, gut aus Schwäche, und eigentlich muss man die Kraft haben, böse zu sein.
Und da bin ich eben dagegen, und da meine ich, die Leute sollten dran denken, dass das der Mephisto sagt. Und der sagt nie die Wahrheit.
Ja.
Also das muss man einfach merken. Das klingt so toll, als würde das Böse da was tun. Das Böse tut gar nichts, sondern eben jetzt die Gutheit des Guten kann aus dem Bösen noch was Gutes rausholen.
Ja, der Mephisto bleibt ja, wenn Sie sich an die Szene erinnern, wie der dann auftaucht und der Goethe fragt, wer bist denn du eigentlich?
Ja.
Dann geht der ein bisschen so rum und so, was ist dem Herrn zu diensten und so,
ja.
Wie hältst du es denn? Naja, das ist insofern ist auch dieser Satz sehr schön. Und wenn man das Vorhergehende mitbedenkt, dann weiß man, also der ist sich seiner Sache auch nicht so sicher, wenn er sagt, ich bin ein Teil von der
Kraft. Nein, das kann man gar nicht sagen, nicht? Aber man soll es schon gar nicht sagen. Also, aber das ist weit verbreitet, ja. diese Vorstellung, dass das eben kräftiger ist, weil eben ein Teil des sogenannten Gutseins eine Bravheit ist. Das muss man einfach ansprechen. Deswegen hat er, also je nachdem, ich habe mich immer gefragt, der Johannes Paul hat seine letzten Enzykliken alle mit dem Martyrium aufgehört. Weil er gerade also nochmal zeigen will, dass hier das Gutsein nicht brav sein heißt, sondern dass man hier Tapferkeit braucht. Tapferkeit ist noch wichtiger als Mut. Denn Mut ist ja die Aggression eher und Tapferkeit ist das Aushalten. Und belagert sein ist schwieriger als zu belagern. Nicht? Das ist also ganz deutlich da drin steckt. Dass die Tapferkeit mehr Kraft verlangt als der Mut. Dass das hingehört in dieser Form. Und deswegen sagt man auch, Angriff ist die beste Form von Verteidigung und das muss man irgendwie so ansetzen, weil es einfach ertragen und dulden die eigentliche Situation ist, die hingehört dann. Und da ist es dann einfach eine Verdrehung, die eben auf aber, ja, Schopenhauer, Busch, also diese ganzen Dinge finden sie genau diese Umkehrung. Das Böse ist das Starke und Gute. Und um das auch noch zu sagen, das haben sie bei den Rabbinen, das haben sie dauernd im Talmud. Können Sie immer vorlesen, dass ohne den bösen Trieb, so nennen die das ja, in der Welt nichts geschehe. Das ist einer der Punkte, wo ich immer wieder, also wenn die Rede drauf kommt, dagegen rede. Diese Grundeinstellung, der böse Trieb, die linke Seite, ist das auch nochmal dann in Sephiroth. Das ist das, von woher die ganze Aktivität und die Kraft in der Welt kommt. Wo ich sage, das stimmt eben einfach nicht. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber das ist so der Gedanke, wo das so ineinander rutscht. Weil in so einem Wort die Aggressivität verschiedene Bedeutung hat. Aggressivität deckt sowohl die Arbeit ab wie den Kampf oder all diese Dinge und formuliert also eher das Anti, das Gegen statt das Für. Und das haben sie dort durchgehend. Man blickt schon auf Genesis.
Ich würde da mit Nietzsche, weil Sie jetzt gesagt haben, mit den 1860, mit dem Bösen, und man muss erstmal sozusagen sagen, du hast einen Bösen in der Rex-Aktivität. Also ich habe bei diesen Debatten, soweit ich sie erlebt habe, ich habe das immer als faulen rhetorischen Trick empfunden. Du musst dich ja rechtfertigen, wenn du jetzt sozusagen, wie, was ich mir hier in dem Hörsaal erlebt habe, dass dann einer reinkommt und dann seine, wenn Sie so wollen, Soldatenrede hält. Ich war Teach in und zack, 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 und dann kommt einer wie ich daher und sagt, wieso eigentlich? Und dann plötzlich fällt dieses rhetorische Gebäude in sich zusammen. Also so wie Sie vorhin ja angedeutet haben, eigentlich muss man dagegen setzen und sagen, dazu habe ich jetzt, ich habe jetzt Lust auf was anderes, nicht auf das Böse.
Ja.
Und dann, ich meine, diese Rede vom Bösen, meinetwegen auch bei Goethe oder bei Nietzsche, ist doch zum nicht geringen Teil eine rhetorische Strategie. Die sagen, das Böse. Ja. Und da können Sie ja schlechter, weil Sie ja sagen, das hat durchaus große Mode, da kann man ja zunächst schlecht was sagen, weil es ja gut klingt. Und es nimmt den Hörer ja zunächst ein. Ja, gut gelingt, reimt sich gut, passt alles. Und dann müssen sie halt, so wie Ignatius dann empfiehlt, einen Schritt zurücktreten und sagen, nein, ich bin nicht gut.
Naja, aber das muss man eben sagen.
Ja,
okay. Und vor allen Dingen, weil das in uns selber auch drin steckt, die Vorstellung immer wieder, dass eigentlich das Böse sein, also stärker ist als das sein und das ist nicht wahr. Sondern es hängt damit zusammen, dass das Gute in sich selber zurückhaltend ist. Das Gute benimmt sich immer wie ein Gentleman. Dem geht es darum, dass die anderen gut dastehen, nicht es selbst. Das taucht nicht auf. Während sich das Böse, der Schmerz, das Übel, die drängen sich auf. Und die sind sofort mit Lautheit vorweg da. Und das andere ist einfach unscheinbar. Das funktioniert für sich. Das redet auch nicht dauernd von sich, wie toll das wäre oder was es da tut, das entfällt alles, sondern es wirkt wie selbstverständlich, so wie das mit der Gesundheit ist. Bei der Gesundheit, diese Definition von diesem französischen Chirurgen, Gesundheit ist das Schweigen der Organe, die drängen sich nicht auf. Wenn die Leber anfängt zu reden, ist schon nicht gut. Also, dass man einfach sagen muss, da wird nicht was dargestellt, sondern es funktioniert. Das muss man ganz deutlich sehen, dass die
Das war also ein Gedanke, den Max Müller wieder hatte mit der Funktion, Person und Funktion. Er sagt, eine Person im Unterschied zur Persönlichkeit, das war also das, auch der Kummer Guarinis sagt, die Zeit der Persönlichkeiten ist vorbei, wir haben nur noch Personen. Und da hat, in diesem Sinne hat Max Müller seinerzeit seine Antrittsvorlesung gehalten, Person und Funktion. Und er hat gesagt, Person ist etwas, die selber wie verschwindet in ihren Funktionen. Ich würde sagen, nur ein Selbst kann selbstlos sein. Also derselbe Gedanke nochmal, wo das da auftaucht. Sodass da nicht daher gemacht wird, sondern man arbeitet an seiner Stelle und das sieht nach außen aus wie blaue Ameisen. Das ist einfach nichts. Aber es ist bei jedem hier sein sich einbringen, worin das verschwindet, ohne mit dem Wesen zu machen, sondern das gehört sich eben einfach so. Einfach so. Während das Negative sich immer aufdrängt. Was dann noch eingezeichnet werden muss, ist eben das Dialogische. Das war der andere Punkt. Also erstmal dieser Gedanke von Max Müller, Person und Funktion. Und dann kam das Zweite, was ich auch, das war auch ein Punkt, wo ich das mit ihm immer etwas so kritisch angegangen bin. Er macht dann eine Philosophie des Werkes. Er sagt, es kommt darauf an, dass die Freiheit sich ins Werk hineingibt. Also erstmal in die Funktionen, aber das Entscheidende ist, dass man nicht in der Funktion ganz verschwindet, sondern dass eigentlich das Werk herauskommt. Sein Werk hat aber gesagt, er hat ja nicht viel geschrieben, war eben das Lehren. Er hat gesagt, ich bin Lehrer und schreibe weniger. Das kommt bei mir nicht so vor, dass er in dieser Weise so da war. Wo ich aber meine, dass Werk alleine auch noch nicht reicht, weil Werk ist ja erstmal nur ein Objekt und ein sachliches Sich-Zeigen, so wie Karl Rahner, wenn der dann sagt, es gehört zum Wesen des Seins, sich auszudrücken, wo er dann auch noch den Ausdruck anspricht, Max Müller sagt dann Werk, was mir dann fehlt, ist das Dialogische. Also ich mache nicht irgendein Werk, sondern ich gehe jemandem zur Seite, ich helfe jemandem, ich tue was für andere in dem Werk. Nicht ich und mein Werk, sondern eben dem anderen was geben oder tun, sodass die Dialogik da hineinkommt, so wie beim Ausdruck, ich drücke mich aus, gegenüber jemandem, für jemanden, nicht einfach so, um mich auszudrücken. Also dieser Schritt des Dialogischen, das ist das, was ja in der ganzen Tradition fehlt, so etwas. Und bei ihm begegnete er weitgehend auch immer nur in der Form jetzt des Kampfes, obwohl er eben so Texte hatte, wie wir ihn ja gerade hatten, dass er da gern jemand hätte, der ihn tröstet. Aber umsonst taucht das so in dieser Form auf, also Subjekt und sein Werk.
Und wir erinnern uns ein bisschen, beim Heidegger gibt es ja das Kunstwerk, das heißt ja, die Wahrheit ins Werk setzen. Ja. Und wie ist es da zu sehen mit dem Dialog dann?
Ich meine, dass bei ihm, dass es auch Heidegger, Max Müller von dort her ein ganzes Stück hat, dass da eigentlich kein wirklich, erlaube ich mir jetzt zu sagen, wirklich unmittelbares Gegenüber eigentlich da ist. Natürlich macht er, will er die Welt ändern und die Philosophiegeschichte verändern und man schreibt das für andere Leute und hier hat auch seine Vorträge darüber, das ist ja wahr. Aber die Frage ist, wie deutlich wird das mit der Dialogik an der Stelle? Und da finde ich, es wird nicht deutlich genug, dass das nochmal im Dienst steht. Man könnte die erste Hälfte erstmal für sich herausnehmen und da gehört ja dieses Bild hin, was ich schon öfter formuliert habe, dass ich gesagt habe, die Menschen sind so ein bisschen pathetisch gesagt, die Menschen sind wie Kerzen. Entweder wir verbrennen oder wir verstauben. Es gibt kein drittes, sodass man ihm sagen kann, das Schlimmste ist, wenn sich ein Mensch bewahrt. Also wenn die Person sich bewahrt, um selber zu bleiben, statt dass sie sich verbraucht für, sich einsetzt für. Das ist der Punkt, der dorthin gehören würde. Aber wenn ich das so formuliere, bloß bei der Kerze, dann geht es bloß um die Kerze. Die Frage ist, wofür brennt die einfach so? Soll die so verbrennen? Nein, sie soll ja nicht gehen. Also gerade das ist ja nochmal Dienst, was sie brennt. Und diese Dimension der Dienstfunktion, nicht am Sein, wie Heidegger jetzt sagen würde, sondern eben an den Mitmenschen, das finde ich bei ihm nicht so deutlich ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass es einfach fehlt, wenn man eben weiß, dass er auch nochmal ein Kind aufgenommen hat in seine Familie oder so, dass diese Dimension schon drin steht und dass er sich von dort her einsetzt, aber wenn ich gucke, auch den Briefwechsel mit Wälder oder mit Max Müller, hat man nicht den Eindruck, dass dem wirklich an diesen anderen Menschen liegt. Das spürt man nicht, wenn man das liest, erlaube ich mir zu sagen. Ich habe uns beide Briefwechsel
gesprochen und hat also Aufmerksamkeit gelesen. Und dieser Punkt des Daseins für habe ich da nicht gefunden in dem Sinne. Muss man vorsichtig so zu formulieren. Wenn das wichtig wäre, also auf keinen Fall geht es da einfach zu verstauen und sich zu bewahren. Das ist klar. Deswegen sage ich immer, wir haben, was wir haben, um es geben zu können. Und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es annehmen zu können, weil Austausch sein soll. Das ist das, was sein soll. Das Mitsein. Das ist wieder ein heideckischer Ausdruck sogar. Aber nicht ein Nebensein. Es gibt Leute, die reden immer nur von Nebenmenschen statt mit Menschen. Das ist nicht gemeint. Und Mitsein ist auch noch zu wenig. Ich müsste sagen, für sein. Es gibt ja Fürsorge oder so, weil das noch mal hingehört. Das ist das eigentlich wäre. Also nicht bloß das Subjekt selber, nach dieser Formel, dass man nicht umsonst gelebt hat, sondern dann ist der erste Schritt Werk, okay. Aber der nächste Schritt ist, ja, mit Gottfried Benn gesagt, dann ist vollende nicht dich, sondern jedes deiner Werke, schreibt er. Und dann sagt er so, das Werk ist vollendet, stellt sich aber jetzt die Frage, was dann? Dann muss man es nicht immer bilden oder für jemanden weitergeben oder so. Also es reicht nicht das Werk, sondern es ist genau diese Frage des Für. Meine ich, was da hineinkommt. Und das ist in der klassischen Philosophie kein Thema, sondern die Ethik kommt so als Anhänger so hinterher. Erst wird das so metaphysisch, einfach so theoretisch entwickelt und das andere taucht nicht auf. Das gehört dann nur in die Spiritualität. Und so war es auch im Universitätsbetrieb, als dann die Philosophie aus den Klöstern herauskam an die Universitäten. Da führt es dann zu dieser Trennung. Und man sagt, ich habe einerseits eine spekulative Theologie und andererseits eine spirituelle Theologie. Aber das sind zwei verschiedene Dinge und die darf man nicht zusammentun. Während jetzt dann so Leute wie Balthasar so sagen, nein, die müssen zusammengehören. Anders kann es gar nicht gehen. Ohne Spiritualität kann ich gar nicht vernünftig über Wahrheit denken. Aber das da hätten die Leute nur gestaunt im vorigen Jahrhundert oder sowas. Und staunen vielleicht heute auch bloß. Und sagen, was ist das da? Aber wo genau diese Dimension hineinkäme. Das meine ich, und die fehlt bei ihm. Und dann kriegen diese Begriffe von Gut und Böse und Schwach und Stark und sie kriegen dann eine andere Bedeutung, wenn ich das in diesen Rahmen stelle. Dann muss ich sogar also stark sein, um ihm besser helfen zu können. Das ist eigentlich das. Deswegen soll man ja auch was lernen, damit man hinterher brauchbarer ist. Das ist ja eigentlich der Sinn von dem Beruf. Dass man dann besser helfen kann, je nachdem, was dort ansteht.
Umgekehrt ist ja der Nutzen des Berufs oft fast infinitesimal. Also man fragt sich, wofür setzen die sich eigentlich ein?
Was so meine ich auch, ja.
Was sind da an Intrigen ins Werk gesetzt, um den Kollegen das Pöstchen da abzuringen, dann ist es am Ende sogar der falsche Posten, dass man sich fragt, so Gott, warum eigentlich?
Das meine ich doch auch, also dass das wirklich nichts bringt. Das, gerade wenn man da guckt, also die Sicht unserer großen Philosophen da alle auf den Sündenfall, die sagen, ja, da kriegt man jetzt Bewusstsein. Was kriegt man da für ein Bewusstsein, dass man sich schlecht benommen hat? Das muss doch nicht sein. Also dass ich die Erfahrung mache, wie das ist, dass man gemein war, dass man also undankbarerweise da mit Misstrauen reagiert, nachdem man sein Häfchen und noch ein Paradiesgeschenk kriegt. Das ist doch keine großartige Sache. Sondern die nein, die waren heile Kinder und um bewusst zu werden, müssen sie erst mal daneben benehmen. Was soll denn das? Das, was sie da also lernen, das hätte man gut gelassen. Das muss man nicht lernen, also diese beschämende Erfahrung, wie das ist, dass man also die Dankbarkeit und die Liebe verletzt und mit Misstrauen beantwortet. Das hat keinen Gewinn. Wenn da keinen Sinn, so bis hin zum Bloch, und sagt, die Schlange ist die Raupe der Göttin von uns. Was soll das heißen?
Nicht. Was ist die Schlange?
Die Schlange ist die Raupe der Göttin von uns. Ja, unter dieser Vorstellung, und das kann man ja dann auch bei Theologen lesen, dass eben vorher, da, ohne dass man sich da auseinandersetzt, man noch ein halbes Kind ist. Es ist richtig, dass dann man die Probe kommen muss. Aber ich muss in der Probe nicht fallen. Erprobung gehört hin, selbstverständlich, gegenüber dieser einfachen Symbiose von Kind und Mutter und so, diese Unterschiedenheit, das muss irgendwie aufgegeben werden. Aber doch nicht durch einen Fall, sondern durch Besiegen der Versuchung. Das wäre es doch an der Stelle. Aber so sehen das unsere Leute nicht von Kant bis Hegel. Sagen alle, das ist der Beginn der Kultur, der Sündenfall. Und beim Bloch dann nicht mit dieser Formel dann nochmal. Also müsste man da gucken und sehen, was heißt da hier, da waren wir hier, was heißt da jetzt inneres Geschehen, was heißt hier Machtausgleich von Affekten. Wir haben diesen Ausgleich zu machen. Das ist ja kein Naturgeschehen. Das heißt ja Freiheit. Genau darum müsste es dann gehen, was dort geschieht. So, jetzt fasst das hier nochmal zusammen im Nächsten. Unser Denken und Wertschätzen ist nur ein Ausdruck für dahinter waltende Begehrung. Warum nicht? Klar, wenn ich nicht etwas begehre, wenn ich nicht aus bin auf etwas, dann tue ich natürlich nichts, das ist richtig. Und warum soll ich nicht auf etwas aus sein, wenn ich erst mal am Anfang stehe und noch nicht alles also, habe und bewältigt habe? Das finde ich, muss doch erstmal gar nichts bedeuten. Wie Sie ja wissen, sage ich dann lieber dafür, dass diese Begehrung ist eigentlich das Begehren danach, die richtige Antwort zu geben. Da wird eine Frage gestellt und als normaler Mensch behaupte ich, will man die Frage möglichst gut beantworten. Sei es eine ausdrücklich formulierte Frage, sei es einfach eine Situation, die jetzt eine Frage anstellt. Wie reagiere ich jetzt auf diese Herausforderung oder diese Situation? Da muss ich doch jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt mein Begehren, sondern umgekehrt, das gehört sich eigentlich so, das ruft danach, dass das in Ordnung kommt. Und dass man dann eben der Wahrheit die Ehre geben will. Was heißt hier? Natürlich begehre ich das, warum soll man das nicht begehren? Ohne das Begehren geht ja gar nichts los. Wollen heißt das ja. Ohne Wollen, ohne Streben kann nichts sein. Aber ist das dann das Streben nach mir oder ist es eben der Wunsch, die richtige Antwort zu geben? Die Begehrungen spezialisieren sich immer mehr. Ihre Einheit ist der Wille zur Macht, um den Ausdruck vom stärksten Trieb herzunehmen, der alle organische Entwicklung bis jetzt dirigiert hat. So kann man es sehen. Ja. Dass es in erster Linie um die Macht geht. Die ganze Neuzeit sagt Selbsterhaltung. Das ist die Bestimmung von Spinoza. Er sagt, Conatus Endis est esse sum conservare. Die Grundgeneigtheit, das Grundstreben, könnte man sagen, des Seienden ist, sich im Sein zu erhalten. Man kann es so sehen, ja. Aber man kann doch auch fragen, warum will ich mich im Sein erhalten? Weil ich sein will? Oder weil man mir mein Sein gegeben hat und ich damit achtsam umgehen will? Das wäre doch auch eine Antwort.
Aber die Selbsterhaltung geht im Grunde genommen, wenn ich in Bezug auf Spinoza noch zu Hobbes zurückgehe, die geht nur, wenn ich da eine Selbststeigerung in
so ist es eben begriffen ja, habe. Und deswegen ist das ja auch die Folge bei Nietzsche. Das ist der richtige nächste Schritt. Wenn ich sage, ich will mich selbst erhalten, muss ich sagen, da gibt es Gegenkräfte und so, und dann muss ich mich behaupten, ich muss immer stärker werden wollen, als ich bin, damit allein schon der Status quo erhalten bleibt.
Zumindest, dass die Gegenkräfte noch
völlig klar, ich muss gegenhalten. Also da ist gar keine Diskussion. Meine Frage ist ja nur, was ist der letzte Antrieb da drin? Und er sagt einfach der Macht. Und ich sage, das kann ja sein, aber wie wäre es, wenn es umgekehrt das Verlangen wäre, die richtige Antwort zu geben? Das kann man doch nochmal fragen. Gerade bei ihm, wo er immer sagt, ich muss aber nochmal tiefer fragen, warum und wozu. Also mache ich das und sage, warum Willen zur Macht? Und überhaupt nicht, gibt es zwei Antworten. Entweder meinen Wegen, damit ich da bleibe, oder das andere, weil es geboten ist und weil die Ordnung das verlangt. Es sind jedenfalls beide da und dann sollen mal beide gucken nach den Begründungen. Man kann auch beide bewerten. Dass das in uns drinsteckt. Das hatte ich ja gerade selber gesagt, dass für uns die Bedürfnisse der anderen ein moralisches Problem sind, während unsere eigenen Bedürfnisse ein physisches. Das habe ich ja formuliert und mit dem Blick darauf hin, dass wir mit den physischen Bedürfnissen unmittelbarer gekoppelt sind als mit den moralischen in der Regel, dass da eigentlich was getan werden muss. Das haben wir alles gesagt und eingeräumt sogar. Die Fallsucher ist damit schon klar, dass die physische die wirkliche Vorrang hat. Dass es tatsächlich so ist, wie die Neuzeit sagt, dass die allerletzte ist, sich zu erhalten. Was ich schon deswegen traurig fände, wenn das wahr wäre, weil es auf die Dauer nicht geht. Früher oder später ist man dann bei aller Erhaltung eben doch erledigt. Und warum dann also überhaupt dann rumwurschteln? Vielleicht ist dann anständigerweise, man bringt sich gleich um. Warum erst mal warten, bis man irgendwann stirbt? Nicht? Wenn es das wäre. Das könnte man ja noch mal fragen und überlegen. Und die Frage wird sich ja immer mehr stellen, wenn es immer mehr Alte sind und die Leute dann so teuer, wie ihr da werdet, überlegt das doch mal. Was ist das eigentlich? Klebst du jetzt so am Leben oder was ist da los? Und das grundsätzlich anzugehen und sagen, ja, wozu sind wir überhaupt da? Das sind wir bei der Frage. Ist das Leben das Letzte oder das Wozu des Lebens? Und wo ich dann mit meiner Formel komme und sage, dass der Mensch dieses merkwürdige Wesen ist, wenn der nicht weiß, wozu er lebt, dann ist ihm sein Leben nichts mehr wert. Meine Formel ist ja, nämlich das Leben nichts mehr wert, denn nichts mehr wert ist als sein Leben. Das einfach drinstecken. Was ist das dann? Dann ist nicht die Erhaltung das Oberste, die Selbsterhaltung und die Macht, sondern das, wofür man die Macht braucht. Um zum Beispiel der Wahrheit die Ehre zu geben. Oder anderen zu helfen oder wie auch immer. Also drum, das klingt dann hier so toll und es ist ja auch erstmal wahr, nur hört dann zu früh auf. Reduktion aller organischen Grundfunktionen auf den Willen zur Macht, das kann man so sagen, ja. Und dann sage ich, ja gut, und jetzt und wie weiter? Was ist noch ein Willen zur Macht?
Die Kollektiv.
So ist es. Frage, ob er nicht das Mobile ebenfalls in der unorganischen Welt, das ist jetzt der nächste Gedanke, dass auch in der mechanistischen Welt, also auch das Mobile dann eine Rolle spielt und das Bewegen und dass da eben auch ein Machtwille drin ist. Gut, das ist Gedankenspielerei, das kann man machen. Die Alten haben das so gemacht, die Vorsokratiker, dass sie gesagt haben, es geht immer um Freundschaft und Feindschaft. Zwischen die Affinität oder nicht von Elementen und Stoffen und dergleichen. Das kann man natürlich so ausdrücken. Die Frage ist eben wiederum, was ist dabei denn eigentlich gemeint? Stimmt das wirklich, dass ich sagen muss, Naturgesetz ist die Formel für die unbedingte Herstellung von Machtrelationen? Oder wenn ich sagen würde, nein, Naturgesetz heißt die richtige Antwort geben und im Dienst dessen muss man Kraft haben. Die mechanische Bewegung ist nur ein Ausdrucksmittel eines inneren Geschehens, gut, Ursache und Wirkung, naja, damit hat das dann immer. Die Frage ist, geht es jetzt um die Wirkung als Wirkung oder geht es darum, wozu die Wirkung? Und dann sind wir wieder beim Punkt, Wirkung, damit ich wirke oder damit diese Wirkung irgendwem zugute kommt. Und tatsächlich ist es doch so, wir sind ja doch gar nicht so. Übrigens, es geht doch im Ganzen. Was macht einen denn froher, als wenn man einen anderen froh macht? Das ist einfach ein Faktum. Das ist jetzt keine Moralpredigt, sondern ich sage nur einfach, jeder von uns sollte in sich hineingucken, was macht ihm am meisten Freude, wo ist er am meisten glücklich, wenn er den anders glücklich macht. Ich behaupte, das sei so. Und das liest man aber hier nicht. Sondern hier geht es darum, also Macht immer haben. Und das andere ist so selbstverständlich eigentlich. So dass man dann sagen würde, das meiste Unglück kommt von dort her, dass die Leute vergessen, dass sie andere glücklich machen sollten. Dann werden die auch glücklicher.
schwer ist, das Gute zu tun, ist es erst dann, wenn es leicht ist.
Genau, das ist ganz wichtig. Vielen Dank. Das ist ein wichtiger, Pieper hat ihn wiederholt immer wieder angesprochen, wo Thomas ausdrücklich sagt, das Bessere ist nicht deswegen besser, weil es schwerer ist. Zum Beispiel an der Feindesliebe macht er das fest. Die Feindesliebe fällt dann schwerer als die Freundesliebe. Und sagt, sie ist nicht deswegen besser, sondern weil sie eben auch nochmal weiter reicht und nochmal mehr macht. Und deswegen haben wir im Unterschied zur bürgerlichen Moral, ja, der Thomas immer gesagt, und Pieper übernimmt das auch, zu sagen, man ist dann am tugendhaftesten, wenn ihm das am wenigsten schwerfällt, gut zu sein. Wenn natürlich das Bürgertum davon gibt, es muss also schwer sein, man muss gerade so am Ehebruch vorbeischrammen oder so ähnlich, dann ist das heldenhaft. Ne? Während also der Thomas sagen würde, nein, wenn das überhaupt gar nicht in Frage kommt, das ist in Ordnung. Also bei Schiller heißt es auch so, sagt, Schamhaftigkeit zeigt sich nicht darin, wie man auf merkwürdige Einfälle reagiert, sondern sie zeigt sich darin, dass man einem manches gar nicht einfällt. Ja, schreibt er einfach so. Das ist derselbe Gedanke. Also das wäre gemeint und das wundert das Bürgertum. Weil die sagen, ich muss mir das erst erkämpfen und erarbeiten, self-made man oder so, gegenüber eben dem Adel, wo eben das Krönchen schon auf der Wiege ist. Und deswegen sitzt das einfach dann so drin. Hier muss ich mir was erarbeiten. Das ist der Gedanke. Und am Schluss steht es dann am Tor von Auschwitz. Arbeit macht frei. Also dass man das einfach also so sieht nochmal. Das ist nicht eigentlich die Aufgabe, die dorthin gehört, sondern man kriegt es tatsächlich ein Stück geschenkt und muss nicht was tun, dass es angenommen wird. Aber dann muss das wirklich Gute soll leicht fallen. Und mit Leichtigkeit hat er es ja immer wieder. Nicht mit dem Tänzerischen und leicht sein und sich bewegen können. Das ist ja auch noch so ein etwas pathetischer, tragisches Moment bei ihm. Er will eigentlich für diese Leichtigkeit setzen. Und jetzt hat er also dieses andere Problem hier mit der Macht und das verknotet sich dann und geht nicht. Das kann man ganz, ganz deutlich da sehen nochmal. Ja, und die Annahme von Atomen, eine Konsequenz von Subjekts- und Substanzbegriff, das finde ich wieder schön, das ist wahr. Die Frage ist tatsächlich, was denken wir eigentlich als Wirklichkeit? Ist tatsächlich also Substanz dieses In-sich-Sein bis hin zum Klötzchen oder ist tatsächlich die eigentliche Wirklichkeit der Bezug, die Beziehung? Das müsste man also tatsächlich gucken. Im nächsten Heft von Theologie und Philosophie, die ist ja auch hier raus oder so, ein Artikel von mir drin sein, der heißt statt des Besitzes der Bezug. Da geht es also genau um diesen Punkt. Besitz, das heißt im Griechischen Usia, und die Wortgebung ist von Rilke. Der sagt, dass so dieser Wortreichtum des frühen Rilke im Stundenbuch, da unentwegt von Gott geredet und so, noch umso wortreich. Und dann schreibt er später dann einen Brief an ein junges Mädchen und schreibt inzwischen, ist da eine Diskretion zwischen Gott und mir eingetreten. Statt des Besitzes erlernt man den Bezug, sagt er dann dort. Ne? Also das muss ich sagen, also statt Substanz Relation. Und da muss man gucken, was ist eine Person? Person lebt eben nach der Definition von Boethius, der ausgerechnet in einer Schrift zur Trinität, das muss man sich also wieder klar machen, diesen Kummer, schreibt er dann, definiert er Person als eine individuelle Substanz. Für die Trinität war unbrauchbar, denn damit bin ich im Tritheismus, da habe ich drei Götter, wenn ich das übernehme. Und deswegen geht auch Thomas hin und arbeitet in seiner Person-Traktat in der theologischen Summe und sagt also, für Gott ist das anders, da sind die Personen subsistierende Bezüge. Also nicht eine Substanz in sich und haben dann hinterher noch Beziehungen wie bei uns, sondern die sind reiner Bezug. Und da mache ich den Vorschlag, das jetzt nicht bloß für die göttliche Person zu sagen, sondern auch für uns, dass wir nicht erstmal so in uns da als Klötzchen da stehen und dann haben wir Beziehungen, transzendentale, kategoriale zu Gott und zu den Mitmenschen oder so, sondern dass wir substanziell bezogen sind auf Gott, auf die Wahrheit, auf die Mitmenschen und auf nochmal unsere Nächsten und Allernächsten.
einen Klotz, sondern als subsistente Beziehung, also dass ich ein Selbst bin, damit ich mich ganz einbringen kann in eine Beziehung. Das hat Thomas weggelassen, der hat das nur für die göttlichen Personen gesagt. Und da passt es ja auch eben natürlich, aber alles passt auf ihn immer besser als auf uns, das ist ja klar. Die Frage ist, in welchem Sinn es auch auf uns passt. Wir sagen, wir sind auch subsistente Relationen. Wir sind, was wir sind, durch unsere Beziehung. Andersrum ausgedrückt, wir fangen an als ein Du und sind vor allen Dingen das Du eines anderen Du und nicht ein Ich in der Mitte unserer Welt. Wo das hineingehören würde. Also Du sein heißt Bezug sein. Und das versuche ich da mit dem Text, also wen das interessiert, der kann das dann nachlesen. Das ist also schon im Druck jetzt eben. Das ist jetzt hier, das kommt immer alle Vierteljahre raus. Das ist ja die Zeitschrift von unseren beiden Hochschulen, St. Georgen und eben hier. Wo es genau darum dann nochmal geht, dass man das aufnehme. Und drum stimme ich ihm dazu mit den Atomen da, in diesem Text auf der Seite 172 oben, dass man tatsächlich sagen sollte, muss es gar nicht gehen, sondern das sind Beziehungen, die sich dort finden. Nur, das kriegt dann eine Nähe zum Buddhismus und andererseits eine deutliche Unterscheidung nochmal. Weil die sagen ja, wenn es in die Substanz gibt, gibt es ja gar nicht, wir betrachten auch immer nur die Zwischenräume. Und das andere gibt es nicht, wenn ich sagen würde, nein, die Beziehung ist selber substanziell.
Und das hat dann eine Beziehung unter Nationen, weil das ja doch was anderes ist. Bei der Nation
ist es ja. Achso, Relation ist dasselbe. Also Relatio heißt Beziehung. Das ist ein lateinisches Wort und heißt Beziehung.
Also, beim Aristoteles ist es ja eine.
Bei Aristoteles ist es ein Wie-Sein, ein Akzidenz, das stimmt. So ist es. Und das ist obendrein noch das schwächste Akzidenz. Und das Schwächste deswegen, weil die sich ändern, ohne dass ich mich ändere. Jetzt sind sie vor mir, jetzt drehe ich mich um, dann sind sie für mich hinter mir. Das ist eine andere Relation. Und sie haben überhaupt nichts gemacht. Und deswegen geht also dann Aristoteles hin und sagt, das ist die schwächste Form von Sein überhaupt. Ich folge jetzt eben den Leuten, das sagt eben auch Balthasar und andere Leute, und weil sie sagen, nein, an sich ist Christi Position so, dass ich sagen muss, der Bezug ist die vollste Wirklichkeit, wobei Bezug jetzt noch genauer gedacht werden muss. Bezug heißt ja zunächst erstmal einlegen, ich beziehe mich auf. Und das kann natürlich nicht gemeint sein, sondern gemeint ist hier, dass diesen Bezug auf ein Bezug, die Annahme dieses Bezugs antwortet. Das heißt, dass da zum Gegenbezug hingehört und dann wäre die eigentliche Person immer eine doppelte, ein Sich-Beziehen von beiden Seiten. Und dann wäre dieser Bezug selber die eigentliche Realität, die hier aufgebaut wird. Also hier wird nicht eine Beziehung zusätzlich gemacht, sondern sie wird gebildet und nicht gebaut. Das Bild, was Rilke dafür benutzt, um ihn nochmal zu nennen, das sind die beiden aneinander lehnenden Leitern der Liebenden. Energie, wo er sagt, er nimmt natürlich die dantische Rose auf und versucht das einzuholen und sagt, vor den schauenden Toten stehen die Dienen, bauen also ihre Leitern der Lust auf und stehen wie aneinander lehnende Leitern. Also die bauen die nicht auf, sondern sie bilden diese Leiter, das heißt, sie sind diese Leiter. Ich habe nicht Bezug, ich bin Bezug. Darauf will ich hinaus. In der Form. Und wo einer allein das gar nicht geht, sondern eben die Leitern stehen eben gegeneinander, weil sie gegeneinander lehnen. Das ist es. Man wäre das die eigentliche Wirklichkeit und wir sind da eben nicht einfach Enzia Quirus los, aber wir bauen das auf. Wir sind also in diesem Geschehen, das dann da wäre. Sodass also Bezug die eigentliche Wirklichkeit ist, Austausch. Und dann kann man bei Hölderlin eben lesen, wir haben nicht bloß das Wort, sondern wir sind Gespräch. Das ist genau das. Wir sind Gespräch. Dass das hier genau hineingehört. Wenn wir alle so die Vorstellung haben, ich auch, die werde ich auch nicht los, deswegen muss ich da immer gegen meine eigenen Vorstellungen denken. Deshalb ist es nicht so, erstmal bin ich ein Klotz und ein Stein, Gott ein Fels, und dann hat man nie mehr noch Beziehung. Sondern wir sind bezogen in Beziehung. Wir bauen nicht die Beziehung auf.
So ist es. Ja, ja, ja. Eben, das war wirklich bezeichnend. Ne? Genau dies. Ne, eben das gerade nicht, sondern deswegen sage ich, an sich steckt in all dem, also die Einladung dazu, sich zu verlassen. Wenn man sich auf jemanden verlässt, hat man sich verlassen. Nicht? Deswegen sagt ja auch der Volksmund, wer sich verlässt, der ist dann verlassen. Und Christen wissen das als Ruf von dem Anführer ihres Glaubens. Der ruft dann auch nochmal, warum hast du mich verlassen? Es ist ja nicht so, dass das einfach da jetzt alles da Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern die Lutherseele ist es riskant. Und nur das eröffnet überhaupt Verletzlichkeit und Möglichkeit. Deswegen gibt es ja diesen französischen Spruch so, on ne bat traïque par les siens. Man kann natürlich nur von seinen Leuten betrogen werden, von wem denn sonst? Dass das da mit drin steckt. Gehört ja unmittelbar mit dazu. Und davon eben, ich werfe mir das ja nicht vor, sondern ich finde es halt schade, dass er eigentlich so auf diesem Weg wäre und sich das selber irgendwie so zubaut. Wenn er in der Richtung weiterführe, wie er anfängt, würde er zu was kommen. Und dann wäre die Situation anders und dann könnte sein Wunsch in Erfüllung gehen, dass ihm jemand seine Wahrheiten da fraglich macht. Die muss ich mal irgendwo einordnen und umsetzen. Und das liest man aber so gut wie nie. Also ich lese es jedenfalls nicht irgendwo, bis zu meinem Kummer. Also dass das hier hineingehört. Der Glaube an Kausalität geht zurück auf den Glauben, dass ich es bin, der wirkt. Auf die Scheidung der Seele von ihrer Tätigkeit. Also ein uralter Aberglaube. Warum Aberglaube? Es ist tatsächlich wahr, dass eben, da stimme ich ja dem Hume zu, dass was wir beobachten nur ein Post ist, ein Nacheinander. Und dass wir die Kausalität da hineinlesen, weil wir die von unserer Kausalität kennen. Aber nicht bloß von uns auf andere, sondern lieber von anderer auf uns. Da kann man jetzt im ersten Moment auch mal beiseite lassen, ob jetzt ich das bin oder auf das, aus was für Tiefen des Unbewussten und des Es, das noch kommt, das kann man ja erstmal beiseite lassen. Ist doch unbestreitbar, dass wir da was tun. Also er hat doch auch hier, er hat doch die Sachen hier geschrieben und nicht seine Neuronen oder so. Das sind der Sammeltexte. Was soll das hier heißen, Aberglaube? Dass ich nicht der einzige Autor des Buchs bin, dass ich bin, das da geschrieben wird, das ist ja klar, aber der Hauptautor. Dass das ja irgendwie mit hinein, oder meinetwegen nicht der Hauptautor, sondern meinetwegen nur also ein zweiter. Nicht? Wenn man so ein VG-Wort eingeht, muss man mal einschreiben, Mitautor oder Alleinautorin. Nicht? Und dann, wie viele da mitgeschrieben haben, da kommt man natürlich an kein Ende, wenn man die alle aufschreiben wollte. Aber wieso aber genau? Und dieses Teil, was ich mitmache, dafür habe ich tatsächlich Verantwortung. Und natürlich wissen wir nicht, wie groß da unser Teil ist, was ist richtig. Auch das gehört wieder hin. Aber das so wegzunehmen, da fällt mir dann halt der Fichte ein, wenn der sagt, es sei wirklich traurig, dass die meisten Menschen lieber sich verstehen als ein Stück Lava hinterm Mond, als ein Ich. Und sowas lese ich dann wieder in diesem Satz hier wieder. Und warum wollen wir lieber ein Stück Lava hinterm Mond sein, als ein Ich? Weil wir dann keine Verantwortung haben. Denn wenn wir es nicht sind, das ist ja das Muster der Entschuldigung. Entschuldigung heißt, ich war es nicht, sondern er sie ist. Das ist das Muster von Entschuldigung. Und das macht schon der Adam, gleich am Anfang. Anstatt um Verzeihung zu bitten. Und das zieht sich einfach durch, ausweichend vor der Beschuldigung anderer zur Selbstentschuldigung. Man kann auch umgekehrt formulieren, Selbstentschuldigung unter Beschuldigung anderer. Denn wenn man selbst nicht war, muss es ja wer anders gewesen sein. Und Adam sagt, die Frau und Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast. Das ist die Antwort. Das ist nicht Muster, wie wir immer wieder in Gefahr sind und oft genug ihr ja auch erliegen, wie wir mit unseren Fehlern oder Schulden umgehen. Wie sagen wir was?
Muss es ja gar nicht als Schuld gleich erleben. So ist es. Der Paulus hat ja das formuliert, also er weiß nicht, was er tut. Irgendwas so macht etwas, was er eigentlich gar nicht will.
Genau, und da ist eben die Frage, ist es, wenn das wirklich nicht will?
Ja, vielleicht ist die Tat vor der Entscheidung.
So ist
also
es.
Vor seiner
Entscheidung. So ist es, ja.
Er lebt mehr
ja, ja, so muss man sagen. Und das nennt ja die klassische Ethik Voluntarium in causa. Also ich bin an sich nicht freiwillig in dem, was ich jetzt tue, aber ich habe vorher einen Fehler gemacht. So das klassische Beispiel ist immer, jemand setzt sich betrunken ans Steuer und verursacht einen Unfall. Dann hat er den Unfall natürlich nicht gewollt, aber weil er sich verbotenerweise an das Steuer gesetzt hat, obwohl er nicht mehr fahrtüchtig ist, ist das ein Voluntarium in causa. Also er ist nicht freiwillig jetzt bei dem Unfall, aber er ist doch freiwillig mitschuldig, sodass es einerseits ein Stück Entschuldigung ist und auf der anderen Seite eine neue Beschuldigung, was dann irgendwie gemischt werden muss. Und so ist es mit uns, so lese ich da auch den Paulus nicht. Und er schildert, wie das ist tatsächlich, das hängt damit zusammen, dass man sich vorher auf die Rutsche setzt und dann ist man natürlich am Runterrutschen und jetzt kann man nicht mehr halten. Das ist der Punkt. Und da kann ich dann nur sagen, ja, ich tue, was ich nicht will, aber vorher habe ich mich auf die Rutsche gesetzt. Und das ist also der Schritt, der vorher passiert. Und das erklären eigentlich auch die Lehrer in den verschiedenen Religionen, die dann deuten, dass sie sagen, an sich ist es nicht in der Nähe der Tat, sondern das hieß so in der christlichen Erziehung, da hieß es immer, die Gelegenheit zur Sünde meiden oder so, indem also schon ausweichen. Das war so die Formel. Also die eigentliche Situation selber, das läuft dann alles automatisch ab. Und deswegen sind wir ja so verführbar, weil das zuerst zu wenig ist. Man will für die Studenten waren immer, dass so die Gleise gehen, alles aus dem Bahnhof raus, aber dann gehen sie nachher in die entgegengesetzte Richtung. Und am Anfang ist das ja nur so ein kleines bisschen. Und das ist das Problem bei jeder Beziehung. Das sind kleine Schrittchen, mit denen was kaputt geht. Und eigentlich wissen das die Beteiligten. Aber weil es eben so ein kleiner Schritt ist, kann man sich so schnell davon also so überzeugen, im Ding, das ist es jetzt nicht oder so ähnlich. Aber an sich weiß man es, dass es das eigentlich ist. Der Cäsar überquert den Rubikon, aber er lag da ist. Ob ich da jetzt über den Bach gehe oder nicht, nein, er wusste, dass es das ist. Aber dann kann man sich leicht einreden, naja, der Bach, das kann ich vielleicht nochmal gucken. Nein, das ist das Lesen. Und so geht es uns, behaupte ich, in allen möglichen Dingen so, dass es eigentlich so kleine Dinge sind, was wir eigentlich wissen, aber so leicht verdrängen können. Angefangen von der Zweierbeziehung bis alle möglichen Geschichten, dass man irgendwie so das anfängt und dann eben dazu Selbstläufer. Insofern ist es schon gut, dass er hier auf diese Dinge zu sprechen kommt, nur eben hört er zu früh auf. Ich muss das jetzt aufnehmen und mal zeigen. Es sind, wie gesagt, nochmal nicht die Affekte hier, sondern meine Freiheit. Was will ich eigentlich? Das soll Gott sein. Das würde ihm gehören. Und dann wird das richtig gehen. Mit der Sprache sollen Zustände und Begehrungen bezeichnet werden. Also Begriffe sind Zeichen zum Wiedererkennen. Ja. Die Absicht auf Logik liegt nicht darin, das logische Denken ist ein Auflösen. Aber jedes Ding, das wir begreifen, jener Zustand ist eine Synthesis, die man nicht begreifen, wohl aber bezeichnen kann. Und auch dies nur, indem man eine gewisse Ähnlichkeit mit Dagewesenem anerkennt. Unwissenschaftlich ist jede innere geistige Aktion tatsächlich auch jedes Denken. Ja, das ist tatsächlich zu überlegen. Andererseits, ich entsinne mich, dass das, also einer meiner Lehrer auch so ausgedrückt hat, sagt er, eigentlich sind alle Begriffe analog, auch die univok genannt werden. Man sagt zum Beispiel, Mensch ist ein univoker Begriff. Nicht? Also Menschen sind alle Menschen, gleiche Weise, nicht auf gleiche Weise. Mann und Frau sind eben nicht einfach gleich. Sondern es ist nochmal in dieser Selbigkeit eine massive Andersheit. Sodass auch die sogenannten univoken Begriffe, die ich also dann im Schluss benutzen darf, der Mittelbegriff darf ja eben muss ja derselbe sein, sonst ist es ja ein falscher Trick, dass das tatsächlich eigentlich Begriffe immer schon analog sind. Ein Begriff ist schon eine Reduzierung auf eine Gleichheit, wo anderes weggelassen wird. Das muss man eigentlich wissen. Aus diesem Grund hat zum Beispiel Max Müller eben nicht beim Geist eingesetzt, sondern bei der Freiheit. Die ganze griechische Tradition setzt beim Geist an und sagt, die Freiheit ist ein Moment am Geist. Und Max Müller sagt immer, nein, umgekehrt. Wir sind erstmal Freiheit, denn das jeder Mensch ist für sich selbst. Und dann kommt ein Geistaspekt und Vernunftaspekt an der Freiheit. Wenn die Griechen das Allgemeine im Kopf haben, den Geist, dann kommt das Individuum nicht vor. Und wie kommt man zu Individuen in dieser Sache, auch beim heiligen Thomas? Zu Individuum kommt man nur durch die Raumzeitstelle. Das ist das, was angegeben wird. Und das unterscheidet jeden Sandkorn vom anderen Sandkorn. Dass es entweder zu verschiedenen Zeiten an derselben Stelle liegt oder zur gleichen Zeit an verschiedenen Stellen. Quantitate signata, sagen die da. Ne? Durch die Raumzeitstelle bestimmt sich unsere Individualität. Das stimmt nicht, sondern unsere Individualität bestimmt sich durch unser Berufensein, sagt jetzt jemand, der an Schöpfung glaubt, bei Personen. Sonst müsste man sagen, durch die Situationen mit kategorischen Imperativen. Von außen kann man natürlich nur mal sagen, gut, die Mischung unserer Gene und unserer Meme und was da alles so ist oder so. Es ist nicht die Raumzeitstelle, wie die aristotelische Tradition sagt, sondern es ist der Ruf, der uns trifft und die Antwort, die wir geben und die nur wir geben können und kein anderer an unserer Stelle. Das ist genau das, wo dann Scotus eben sagt, dass zum Wesen der Person eine Ultima Solitudo gehört, eine letzte Einsamkeit. Sondern der Thomas More sagt, ich kann mein Gewissen nicht auf den Rücken eines anderen Mannes binden. Hier muss jeder selber gucken. Mein Glauben, Hoffen, Lieben kann niemand an meiner Stelle tun. Auch nicht Christus.
Das war die Todeserfahrung.
Zu haben. Und das ist dann, also da stimme ich Ihnen völlig zu, dass Begriffe Methoden sind, wo wir von dieser letzten Ultima Solitude absehen und eben uns auf die Gleichheit hin beziehen und sagen, gut, der Begriff Mensch ist univok für unsere logischen Behelfe und für unsere Schlussfolgerungen. Das ist wahr. Aber sobald etwas hineinkommt, wie jetzt Person zu Person, sei es Liebe oder Hass oder wie auch immer, Hass ist ja eigentlich dann auch mal nur eine Form von Liebe nochmal, so eine Vertrete, da kommt die Einzigkeit raus und die Unvergleichlichkeit. Und dann wird es deutlich, und das ist eben halt nicht immer und überall so, muss auch nicht sein. Und darum stimme ich ihm da ganz zu. Eine Sünde, die wir nicht richtig fassen könnten, und das kann man sagen, das ist unwissenschaftlich in diesem Sinne. Wissenschaft, noch kürzer gesagt, kürzt durch das Subjekt. Und deswegen finde ich es eben so verhängnisvoll, dass heute Philosophen und Theologen Wissenschaftler sein wollen. Das geht nicht. Das wird durch Subjekt gekürzt. Und Subjekt ist natürlich noch ein verkehrtes Wort für dieses Du-Sein, Jemand-Sein. Denn zu Subjekt fällt uns Objekt ein. Während bei Personen einem einfallen sollte, dass eine Person gar keine Person ist, doch, ist natürlich eine Person, aber sie kann nichts vollziehen, denn ihre Vollzüge sind alle interpersonal. Anerkennen, verzeihen, Versprechen geben, Urteil zuteilen, was sie nennen. Das gehört alles hinein. Und das wird eben dann für diese Mittelarbeit weggenommen.
Ja, der Begriff verwendet das Objektivität, also negativ zu sehen.
Eben, also da hat man, das hat man dann eben eingeholt, wenn ich eben jetzt mich löse von diesem Subjekt-Objektiv, dann habe ich die Intersubjektivität, aber da komme ich ja relativ spät. Und wenn man denkt, das kommt also bei Fichte und Feuerbach und vorher jahrhundertelang Philosophie und immer nur Subjekt-Objekt. Und der Freund, der andere ist nicht oder so. Und dann kommen erst dann die Dialogiker zu Beginn des 19. Jahrhundert, Buber, Ebner, Rosenzweig, dass da jetzt gesagt wird, wir müssen wirklich vom Du anfangen zu denken. Und deswegen ja, mein Punkt, das gehört eben auch immer hin, zu sagen, das Wir ist nicht Plural von Ich, nicht, sondern der erste Person, das ist ein Wort für erste und zweite Person. Und das, was da gemeint ist, das ist Wir. Und nicht im Plural von Ich, wie uns die Grammatiker sagen. Und das ist die Urgegebenheit, dass wir anfangen als das Du von jemand am Rand einer anderen Welt.
Es ist ja auch interessant, dass viele Sprachen ein Dual haben.
So ist es.
Das Sanskrit und das Griechische, ja, glaube ich, auch.
Ja. Das ist, da schlägt sich genau dieses Gespür nieder. Nicht? Dass man das wirklich, das müsste man eben so sagen. Eben dieses Wir ist ja nicht Plural von Ihnen, es ist eben ein Dual und ist wirklich ein Wort für. Ich sage inzwischen auch nicht mehr ich du, sondern ich sage du ich. Weil das eigentlich das Erste ist, was da auftaucht. Also nicht bloß ganz höflich ist, sich an die zweite Stelle zu setzen, sondern es ist einfach die Struktur. Wir fangen nicht als ein Ich an, sondern als ein Ich, das von jemand einem Du ist. Wir schlagen die Augen auf und jemand sagt Hallo. Das ist es eigentlich. Ja, schönen Dank. Das nächste Fortsetzung nicht in 14 Tagen, sondern in einer Woche.
In einer Woche.
Diesmal, ja, ist das getauscht, weil dann kommen im November immer, kommen so andere Verpflichtungen noch dazu, wo das dann nicht so gut ist. Jetzt können Sie das wieder mitnehmen.
Das muss ich
nicht.